Willkommen im Jetzt Performance Podcast. Hier geht es darum, wie du dein Business voranbringst, indem du deine eigene Performance nachhaltig optimierst. Wir gehen auf verschiedene Faktoren wie Stressmanagement, Ernährung, Schlafoptimierung und Bewegung ein, um dich dabei zu unterstützen, als Unternehmer oder Unternehmerin auch langfristig leistungsfähig zu bleiben. Ich bin Lea Feder, angehende Ärztin und Bioinformatikerin und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Diesmal habe ich wieder den Ben mit dabei, damit er die richtigen Fragen stellt zu diesem Thema. Sehr spannendes Thema, sehr grundlegendes Thema, das aber total unterschätzt wird, nämlich Schlaf.
Vielleicht auch nicht das allerbeliebteste Thema unbedingt bei Unternehmern und auch den meisten Menschen. Also manchmal denkt man sich also, ach, der Tag hat zu wenig Stunden.
Ja.
Und die zieht man dann ja in der Regel lieber vom Schlaf ab. Aber heute soll es darum gehen, warum das vielleicht nicht das Klügste ist, A, für die Gesundheit und B, auch für die Performance. Vielleicht magst du mal loslegen, warum Schlaf so wichtig ist.
Also erstmal ist es so, dass aus meiner Sicht der Gedanke, dass man sich Zeit spart, wenn man wenig schläft, ein Irrglaube ist. Weil aus meiner Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten sagen ich alle, die ihren Schlaf verbessert haben. Und ich sage nicht, dass man jetzt unbedingt mehr Schlafstunden braucht, sondern eher die Schlafqualität der aussagekräftigste Punkt ist. Aber dass wir im Endeffekt sehr viel Zeit gewinnen, wenn wir fokussierter arbeiten, wenn wir gesünder sind, wenn wir weniger krank sind. Und unterm Strich, wenn man jetzt mal einen längeren Zeitraum nimmt, mehr Schlaf sicherlich keine Zeitverschwendung ist. Das mal so als Disclaimer. Man kann immer mit den Negativfolgen kommen, was man eben zum Beispiel sehr schön nachlesen kann in dem Buch Why We Sleep oder ich glaube das große Buch vom Schlaf heißt das auf Deutsch.
Deutsch, ja.
Ja, grandioses Buch. Das beschreibt es sehr schön auf der ersten Seite. Da steht so alles, was passiert, wenn man regelmäßig unter 6 bis 7 Stunden schläft. Wobei ich sagen würde, oder länger schläft und eine schlechte Schlafqualität hat. Das sollte man vielleicht ergänzen. Das kommt in dem Buch dann später auch raus. Mhm. Aber nehmen wir mal die 6 bis 7 Stunden. Also man verdoppelt sein Risiko für eine Krebserkrankung. Man erhöht sein Alzheimer-Risiko massiv. Man erhöht sein Risiko für psychische Erkrankungen von Depressionen über Angstzustände bis hin zu Selbstmord. Man erhöht sein Risiko für Atherosklerose, also diese Gefäßveränderungen, die dann dazu führen, dass man schneller einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt. Man erhöht sein Risiko für Übergewicht, weil man durch wenig Schlaf das Hungerhormon extrem nach oben reguliert und das Sättigungshormon nach unten reguliert. Also jemand, der zu wenig schläft, kommt quasi aus der Balance und isst zu viel, wenn er nach dem eigenen Körpergefühl geht. Dann haben wir das Problem, dass wir Schlaf oder dass eine Diät unter Schlafreduktion dazu führt, dass wir primär Muskelmasse verlieren und Fett aufbauen. Also, dass es eigentlich gar nicht zur Fettreduktion führt.
Was wir erreichen wollen, ja.
Ja, genau. Und es ist sogar so weit, dass die WHO, also die World Health Organization, mittlerweile sogar eine Sleep Loss Epidemic ausgerufen hat, also eine Epidemie des Schlafmangels, weil man eben sehen kann, dass insgesamt 2/3 der Bevölkerung in den westlichen Ländern zu wenig schläft, also mit zu wenig in Bezug auf Gesundheitsfolgen schon. Und dass man gerade in den Bevölkerungen, die so wenig schlafen, also wie zum Beispiel USA, Japan, aber auch einige der westeuropäischen Länder, dass man da eben sieht, wie stark diese Schlafreduktion einhergeht mit dem Anstieg von all diesen Krankheiten, die ich gerade genannt habe. Und das sind halt die Hauptkiller, ja, die wir haben. Was auch noch ein spannender Punkt ist, den habe ich neulich gelesen, ist, dass je gebildeter jemand ist oder je karriereaffiner jemand ist, desto höher ist das Risiko, aufgrund von Schlafmangel einen Unfall zu bauen und zu sterben. Also das kann man auch wieder messen. Ja, und das sind lauter so Sachen, die einem, finde ich, schon mal zu denken geben sollten. Das sind einfach Statistiken weltweit, die ja schon eine gewisse Relevanz haben.
Das nicht wegzudiskutieren.
Ne? Ist schwer.
Ja.
Ja, also klar gibt es vielleicht interindividuelle Unterschiede und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann in 6 Stunden manchmal effizienter und hochqualitativer schlafen als in manch einer Nacht mit 9 Stunden Schlaf, wo ich einfach nicht gut geschlafen habe. Also das nur auf die Schlafdauer runter zu reduzieren, wird der Sache, glaube ich, nicht gerecht. Aber generell kann man sagen, weit unter 6 Stunden Schlaf pro Nacht ist nahezu unmöglich, selbst bei einer absoluten Optimierung.
Was sind so, das waren jetzt hauptsächlich gesundheitliche Vor- bzw. Nachteile, die entstehen, wenn man einen Schlafmangel hat? was sind die Nachteile in der Performance, die jetzt im Hier und Jetzt auftreten?
Ja, also es gibt ja Untersuchungen, wie weit Schlafmangel zum Beispiel auch die Reaktionsfähigkeit reduziert. Und da gibt es ja auch den schönen Vergleich mit dem Promille. Also dass man quasi, wenn man chronischen Schlafmangel hat, so eine langsame Reaktionsfähigkeit hat, als hätte man über 0,5 Promille. Also als dürfte man eigentlich nicht mehr Auto fahren.
Ja.
Ich glaube, das sagt schon relativ viel. Und wenn man jetzt überlegt, man ist im Schlafmangel, man ist nicht fokussiert, man kann sich viel kürzer konzentrieren, man hat eine höhere Ausschüttung von Stresshormonen, dann ist es ja einleuchtend, glaube ich, dass die Performance im Berufsalltag reduziert wird. Weil als Unternehmer arbeite ich ja nicht einen Stapel von links nach rechts und mache eine Liste fertig, sondern ich muss mir überlegen, wie priorisiere ich, wie entscheide ich, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen. Ich muss eigentlich immer fokussiert sein, eine lange Zündschnur haben, also sehr wenig emotional, sondern sehr strukturiert und ruhig strategisch denken und reagieren. Und wenn ich mir überlege, mein Körper ist ja immer affektiver, je erschöpfter ich bin. Also je mehr Stress ich habe, je weniger Schlaf ich habe, je mehr Hunger ich habe, desto mehr rutscht meine Emotion da mit in die Entscheidung und in die Reaktion rein. Und das ist das Doofe, dass wir dann quasi nicht mehr sachlich sind, sondern auch nachweislich emotional basiert schlechtere Entscheidungen treffen als strukturiert, nüchtern betrachtet.
Ja, ich denke, den Zustand von ich bin übermüdet, habe zu wenig geschlafen, den kennt eigentlich auch jeder. Jetzt gibt es aber ja auch den Zustand, dass man 4-5 Stunden schläft, vielleicht sogar mehr oder weniger dauerhaft als Normalzustand und aber sagt, ich fühle mich super gut, also warum brauche ich mehr Schlaf, wenn es so klappt?
Ja, das ist halt genau der Punkt. Man ist nämlich trotzdem übermüdet. Man funktioniert halt nur noch über Stresshormone. Mhm. Und das ist ein System, das funktioniert ja schon mal eine Weile, aber halt nicht gut und auch nicht lang. Weil irgendwann geht auch das zur Neige. Also Stresshormone werden ja produziert von der Nebennierenrinde. Und wenn die überlastet ist, weil die dauernd produzieren muss und überreizt wird, dann fängt die an, immer weniger Cortisol, also Stresshormon, zu produzieren. Und dann haben wir eine chronische, also dann sind wir ausgebrannt quasi, dann haben wir eine chronische Antriebsstörung, dann haben wir ein höheres Risiko für Depressionen, dann können wir uns nicht mehr konzentrieren, nicht mehr so fokussiert sein und dann ist das Kind auch so ein bisschen in den Brunnen gefallen.
Also quasi ein Burnout der Nebennierenrinde sozusagen.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob ich den Begriff jetzt in den Mund nehme, weil Burnout ist ja schwer zu definieren, eine Überlastungsdepression. Also eine Nebennierenrinnenerschöpfung ist auf jeden Fall mit einer sehr niedrigen Stresshormonproduktion irgendwann vergesellschaftet und man kommt einfach nicht mehr richtig in Gang. Und es gibt ja viele Unternehmer, die da trotzdem drüber drücken und sich eigentlich ehrlicherweise die ganze Zeit hundemüde fühlen und trotzdem funktionieren. Es gibt einen ganz coolen Psychologen, fand ich spannend auf jeden Fall, den Begriff des Burn-Ons. Also statt des Burnouts, die Leute, die halt dann noch so viel Disziplin haben, dass sie eher einen Burn-On draus machen, obwohl es ihnen eigentlich schlecht geht, trotzdem immer noch weiter arbeiten, solange bis der Körper auseinanderfällt. das ist wahrscheinlich treffender.
Okay, also ich denke, die Wichtigkeit von Schlaf ist jetzt soweit
ist klar.
Vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie man Schlaf jetzt optimieren kann. Du hast eben schon Schlafqualität in den Raum geworfen. Es ist also nicht so, wenn ich mich jetzt ins Bett lege, die Augen zu habe und schlafe, heißt also nicht, 6 Stunden sind 6 Stunden. Was zeichnet denn Schlafqualität aus? Einmal so dieser wissenschaftliche Bereich und auch, wie merke ich das selbst? Also, ja, woher weiß ich, wenn ich morgens aufwache, habe ich gut geschlafen oder nicht? Oder kann ich das selbst überhaupt gar nicht beurteilen, abhängig jetzt natürlich von dem Gefühl, wenn ich aufwache?
Ja. Genau. Ja, das ist eine spannende Frage, weil es kommt ja viele kritische Stimmen, zum Beispiel zu einem Schlaftracker wie Oura Ring, die sagen, naja, ich brauche doch keinen Ring, der mir sagt, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Das Dumme ist leider schon, weil unsere Erfahrung ist, je gestresster jemand ist, je chronischer dieses Problem ist mit dem Schlafmangel, desto besser funktioniert das körpereigene Stresssystem und desto weniger merkt man noch, ob man real wirklich erschöpft ist oder ob man halt geliehene Energie hat durch Stresshormone. Man kann nicht mehr unterscheiden. Stresshormone führen dazu, dass man denkt, es geht einem gut, obwohl es einem nicht mehr gut geht.
Okay.
Also je tiefer man sozusagen in diesem Problem steckt, desto weniger nimmt man es wahr.
Ist es zum Beispiel schon ein, oder kann ich anhand dessen, wie fest ich schlafe, wie tief ich schlafe, eine Aussage treffen über meine Schlafqualität. Zum Beispiel, ich schlafe meistens wie so ein Stein, ich schlafe ein und also kannst mich prügeln und ich wache am nächsten Morgen erst wieder auf, wenn der Wecker klingelt. Also ich wache jetzt nicht so schnell auf, aber das heißt nicht, dass ich eine gute Schlafqualität habe.
Nee, gar nicht, weil das kann ja auch einfach sein, du hast Alkohol getrunken und liegst betäubt im Bett und machst gar nichts, was irgendwie mit regenerativem Schlaf zu tun hat.
Okay, ich trinke gar keinen Alkohol, das ist in dem Fall ausgeschlossen, aber...
Ja, nein, du weißt, worauf ich raus will. Ja, also rein von der Schlaftiefe kann man nicht, also der vor allem empfundenen Schlaftiefe kann man nicht rückschließen auf die Qualität des Schlafs.
Okay, also im Endeffekt, um zu wissen, wie gut mein Schlaf ist, muss ich schon das Ganze irgendwie tracken.
Ja.
Mit zum Beispiel.
Und man kann das eben vorbereiten. Also man muss nicht darauf hoffen, dass die nächste Nacht wohl gut wird, sondern man kann das ganz strukturiert über den Tag vorbereiten.
Ja, also Schlaf ist nicht, ich schlafe entweder gut oder schlecht, weil das hört man ja, ich schlafe einfach nicht so gut. Ich kann einfach nicht einschlafen.
Ja, das ist dieses Wegschieben, dieses ich kann ja nichts dafür, mein Körper macht da irgendwas, ich kann halt nicht schlafen, ist halt so. Mhm. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, das machen viele Menschen gern.
Was kann man denn stattdessen machen?
Man könnte sich auch hinstellen und sagen, ich ändere jetzt meinen Lebensstil so, dass ich bestimme, dass ich gute Nächte haben werde, weil gute Tage machen gute Nächte. Nehmen wir vielleicht mal Eltern aus von sehr kleinen Kindern. Wenn man jetzt in speziellen Situationen ist, mag das vielleicht eingeschränkt sein. Aber solange man selbst verantwortlich ist für seinen eigenen Schlaf und nicht von außen gestört wird, ist es so. Ja, man kann guten Schlaf vorbereiten und über einen guten Tagesablauf quasi erarbeiten. Also zum Beispiel Themen wie ausreichend trinken, Blutzuckerschwankungen reduzieren, Bewegung integrieren, Inaktivitätszeit reduzieren, Ernährung so zu timen, dass man abends nicht mehr verdauen muss, wenn man im Bett liegt, Sport eher in den Tag zu packen, als jetzt spät abends noch hochintensiv zu arbeiten.
Auch wenn ich mich danach eigentlich so erschöpft fühle?
Ja, weil du dadurch einfach messbar höhere Stresshormonwerte hast und das einfach die Melatoninproduktion reduziert.
Und hilft mir auch nicht, wenn ich abends trainieren gehe, mich dann erschöpft fühle, denke, okay, ich bin jetzt müde und schlafe und schmeiß mir dann einfach eine Melatoninkapsel rein, um das auszugleichen. Das klappt also nicht.
Nee, weil du hast ja immer noch Stresshormone am Ende des Tages.
Guter Punkt,
und
ja.
So viel Melatonin. Ja, also am Ende des Tages macht das aus meiner Sicht mehr Sinn, wenn man schaut, dass man den Körper nutzt und unterstützt und dem Körper nicht die ganze Zeit sagt, wie bei einem Lichtschalter an, aus, an, aus, an, aus, sondern wenn man irgendwie so ein bisschen strukturierte Klarheit schafft dafür, wann das Licht an sein soll und wann es aus ist. Sonst hat man halt weder noch, schläft man zwar, aber hat keine gute Schlafqualität oder man ist wach, aber ist eigentlich müde. Beides doof.
Es gibt ein interessantes Konzept von Schlaf. Ich kann es nicht ganz genau wiedergeben. Ich glaube, da schläft man insgesamt nur so 4-5 Stunden pro Tag, aber aufgeteilt über den Tag.
Ja.
Ich glaube, über in so 45 Minuten Blöcken oder so, irgendwie alle 3 Stunden oder irgendwas in die Richtung. Was ist deine Meinung dazu? Das ist ja das komplette Gegenteil von, also draußen ist wieder Tag, Licht ist an und irgendwann wird es Nacht, Licht ist aus. Das ist das komplette Gegenteil. Das ist eher so ein An-Aus für einen kurzen Moment, dann wieder An-Aus. Und da gibt es interessante Studien oder irgendwer hat das getestet und begründet. Was denkst du darüber?
Also ich kenne die Studie nicht. Was definitiv so ist, ist, dass der Körper 90 Minuten schwingt, also 90 Minuten Zyklen und dass man quasi immer abschalten kann für 90 Minuten und da auch einen hochqualitativen Schlafzyklus einbauen kann. Also Tagschlaf kann schon funktionieren und es kann auch regenerativ sein, aber nichtsdestotrotz haben wir...
Sofern er 90 Minuten lang ist.
Sofern er innerhalb eines 90-Minuten-Zykluses ist. Okay. Also A, müssen wir schon mal im richtigen Zeitraster sein und B, sollte es dann idealerweise entweder über die 90 Minuten oder halt eine Vielzahl der 90 Minuten sein. So dass wir halt mehrere Zyklen dann im Schlaf verbringen. Aber man kann, also ist der Unterschied quasi zum Powernap. Im Powernap torpedieren wir quasi dieses Raster nicht, weil wir nur unter 20 Minuten schlafen, idealerweise, und sich dadurch nicht der gesamte 90-Minuten-Zyklus, in dem wir gerade sind, umstellt in Richtung Schlaf, sondern wir immer noch in dem Wachmodus bleiben, obwohl wir kurzzeitig schlafen und es auch ein bisschen Regeneration sind. Aber was wir nicht aushebeln können, ist, dass wir irgendwie einen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und das kann man auch messen, dass die Melatonin-Konzentration einfach über Nacht ansteigt und dann wieder abfällt und dass das halt nur einen Tageszyklus hat und nicht fünf.
Ja.
Also dann müsste man ja unter der Erde leben und irgendwie verhindern, dass man Tageslicht abkriegt. Ich weiß nicht, also klingt für mich ehrlich gesagt ziemlich absurd.
Ja, ist ja auch in der Praxis vielleicht nicht ganz so. Also dann muss man sich ja wirklich den Timer stellen und tagsüber dann, okay, jetzt ist 12 Uhr, jetzt muss ich so und so viele Minuten schlafen. Man muss ja auch sehr schnell einschlafen. Vielleicht dazu auch ein Punkt, wie schlafe ich schnell ein? Weil es ja ganz viele, die sagen, okay, ich schlafe einfach nicht ein. Wie kann man das verhindern? Weil das ja auch sorgt ja auch für einen Teil der Schlafqualität, weil wenn ich erst anderthalb Stunden noch im Bett liege und nicht einschlafe, raubt mir das ja zumindest schon mal 90 Minuten, den ich gut schlafen könnte.
Genau, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Tag-Nacht-Rhythmus. Also wir haben ja so eine innere Uhr. Mhm. Also morgens um 4 Uhr ist zum Beispiel die Cortisolproduktion auf einem Hochpunkt. Und das weckt uns dann so sukzessive auf in Richtung 6 Uhr morgens, weil dann die Melatoninproduktion irgendwann aufhört und quasi der Melatoninspiegel abfällt Richtung 6 Uhr.
Wird dann sinnvoll sein, um 4 Uhr aufzustehen? Weil das habe ich nämlich auch schon mal gehört, warum um 4 Uhr der perfekte Zeitpunkt ist, aufzustehen.
Nee, weil Melatonin ja noch abgebaut wird bis 6 Uhr normalerweise.
Also um 6 Uhr
aufstehen. Und ja, also roundabout, aber im Endeffekt muss man zwei Fragen stellen. A, hat man bis dahin genug Schlaf gesammelt? Mhm. Also ist man früh genug ins Bett gegangen? Und B, wie ist der eigentliche Rhythmus, weil es ja individuell auch ein bisschen unterschiedlich sein kann. Aber generell haben wir halt diese innere Uhr und je besser man die nutzt und unterstützt und je mehr man den Körper da in eine Routine bringt, desto besser funktioniert das auch mit dem An- und Ausschalten. Mhm. Und desto schneller ist man auch ist der Körper dann auch mit dem Einschlafen. Also klassisch ist der Jetlag, wenn wir jetzt in ein anderes Land fliegen und eine ganz andere Uhrzeit haben. Und unser interner Rhythmus immer noch so schlägt oder getaktet ist wie im Heimatland oder da, wo man vorher war, dann hat man eben erstmal das Problem, dass man nicht einschlafen kann oder dass man tagsüber müde wird. Und das ist genau das. Und viele haben ja quasi jede Woche Jetlag zwischen Wochenende und unter der Woche. Also wenn ich jetzt aktuell zum Beispiel für die Klinik immer um 5:30 aufstehe, und dann auf einmal am Wochenende irgendwie erst um 10 Uhr aufstehen würde, das wäre total. Also eine andere Zeitzone für meinen Körper. Das mache ich natürlich nicht. Ich schaue immer, dass ich im Takt bleibe oder wenn überhaupt einen 90-Minuten-Zyklus dranhänge, dass die Nacht genau um 90 Minuten länger wird, aber dass ich trotzdem zur gleichen Zeit ins Bett gehe und halt entsprechend im Rhythmus bleibe.
Also diese Schlafroutine ist schon sehr wichtig, die sich ungefähr an die gleichen Zeiten zu halten.
Total, ja. Weil dann spart man halt Zeit. Also ich liege halt sehr wenig Zeit im Bett rum und kann nicht schlafen.
Und wie wichtig ist es, dass man im Bett nur schläft? Also das habe ich auch schon ganz oft gehört, dass man sich A, nur ins Bett legen sollte, wenn man müde ist. Und auch B, dass man im Bett nur schläft und nicht noch Fernsehen guckt oder liest oder dann noch Mails bearbeitet, aber halt schon mal im Bett liegt oder was auch immer.
Ich würde gerne differenzieren. Also es gibt ja Sachen, die einen entspannen und es gibt Sachen, die einen anspannen. Also zum Beispiel Mails lesen ist bei mir was, das kann auch mal anspannend sein.
Man weiß nicht, was drin steht.
Mhm. Genau, sie erreichen auch einen auch manchmal Nachrichten, die man vielleicht nicht 5 Minuten vorm Einschlafen lesen will. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt eher mal in die Kategorie Arbeit sortieren und das auf keinen Fall irgendwie kurz vorm Schlafen machen. Mhm. Alles, was entspannend ist, also ein Buch lesen, das besonders seicht geschrieben ist, kann schon mal helfen, um abends einzuschlafen, weil es eher in die Kategorie Entspannung kommt.
Einfach so als Routine, vielleicht auch, die sich dann abspeichert, lese jetzt mein Buch, heißt, ich schlafe gleich.
Ja, genau. Das, wenn man das so etabliert und konnotiert, dann ist es super. Wenn man jetzt Buchlektor von Beruf ist und abends dann vielleicht nochmal was Korrektur liest, hat das ja wieder eine andere Bedeutung für einen selbst. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was man selbst damit verbindet. Mhm. Ob man sich dabei entspannt oder nicht.
Hast du sonst noch einen Schlafhack zum Schluss? Vielleicht auch etwas, was du etablierst, damit dein Schlaf ja einfach wirklich gut und hochqualitativ ist?
Oh, viele. Also ich glaube, der Haupthack sind einfach diese Routinen wirklich einzuhalten und die körperlichen Grundlagen irgendwie zu schaffen. Also genug getrunken zu haben, strukturiert gegessen zu haben, nicht zu spät gegessen zu haben, nicht zu spät Sport gemacht zu haben und abends halt keine emotional anstrengenden oder anspruchsvollen Aufgaben mehr gemacht zu haben. Falls dir der Podcast gefallen hat und du nützliche Informationen für dich mitnehmen konntest, freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir eine gute Bewertung hinterlässt.